Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend zusammen. Bei uns geht's heute um die neue Sicht auf den ZDF-Gründungsintendanten und damit um den Aufbau der deutschen Medienlandschaft nach dem Nationalsozialismus, die Kontinuität der Eliten. Wir hören, wie sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth die überfällige Reform der Filmförderung in Deutschland vorstellt und welche Ideen David Chipperfield hat für die Erweiterung des Archäologischen Nationalmuseums in Athen. 60 Jahre ZDF, das soll in diesem Jahr gefeiert werden. Dafür wurden auch die hauseigenen Archive eingespannt. Im Fall des ZDF-Gründungsintendanten Karl Holzamer stieß man dabei auf falsche biografische Angaben zu seinen politischen Verstrickungen während des Nationalsozialismus. Das ZDF hat den Historiker Martin Sabro um ein wissenschaftliches Gutachten zu den hausinternen Recherchen gebeten. Er ist Professor am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Guten Abend, Herr Sabro.
Guten Abend, Frau Bürger.
Karl Holzamer hat das ZDF die ersten 15 Jahre lang geleitet, von 1962 bis 1977. Er hatte Philosophie und Pädagogik studiert, wurde nach dem Krieg außerordentlicher Professor der neu eröffneten Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Inwieweit hat er seine Biografie gegenüber dem ZDF und ja wahrscheinlich auch schon vorher gegenüber der Uni Mainz geschönt bzw. nicht wahrheitsgemäß dargestellt?
Er hat 1946 bei Gründung der Mainzer Universität einen Personalfragebogen ausgefüllt. Er ist ein Spruchkammerverfahren durchlaufen und er hat später seinen Lebenslauf autobiografisch und in verschiedenen Zusammenhängen dargestellt, schriftlich und mündlich. Und er hat es in einer Gesellschaft getan, die ihn nicht so befragt hat, wie wir das heute tun, sondern die ihn zu der Entlastung, über die wir gleich sprechen werden, geradezu aufgefordert hat und daraus einen Lebenslauf ihm zu konstruieren erlaubt hat und auch den hören wollte, der von einer erheblichen Distanz zum Nationalsozialismus bestimmt war. Und darin gibt es ein paar harte Fakten. Das ist die Mitgliedschaft in der SA, das ist die Mitgliedschaft in der NSDAP nach der Aufhebung des Beitrittsverbotes 1937, von der Holzamer selbst behauptete, er habe nur eine Anwartschaft besessen. Diese Anwartschaft wurde tatsächlich eingerichtet, als der Eintritt in die NSDAP wieder möglich war, mit dem 20. April 1937, also Hitlers Geburtstag. Und die Anwartschaft ist aufgehoben worden, sie hat nicht weiter bestanden. Und Holzamer war dann seit August 1938 Vollmitglied der NSDAP und er blieb es auch bis zum 8. Mai 1945. Er trat nicht aus der NSDAP aus, als er zur Wehrmacht ging, sondern seine Mitgliedschaft wurde, wie das bei allen Wehrmachtsangehörigen zu der Zeit noch war, sie wurde ruhig gestellt. Mhm. Zweiter Belastungsmoment ergibt sich aus seiner Tätigkeit in der Propagandakompanie und vorher im Rundfunk. Er hat natürlich die NS-Zeit begleitet und propagiert, über die Explosionsgewitter gesprochen, über die Leistung der Stukas, die Belgrad zerstören, er hat den Durchhaltewillen in Köln beschworen und so weiter. Das, was man als Rundfunkreporter in dieser Zeit getan hat oder tun musste, vielleicht auch, um seine Tätigkeit aufrechtzuerhalten. Und er hat schließlich und ungezwungen in einem Aufsatz sich auch gegen den Liberalismus ausgesprochen für die Volksgemeinschaft und dabei natürlich auch dann antisemitische Züge zu erkennen gegeben, ohne sie stark zu vertiefen.
Lassen Sie mich kurz dazwischen fragen, weil Sie das eben schon angedeutet haben, von wem und wie die Darstellung seiner Biografie gelenkt wurde. Also wer hat ihn geschützt und darin bestätigt, die Dinge anders darzustellen, als sie tatsächlich waren?
Zum einen natürlich der politische Überlebenswille. Jeder, der nach 1945 in der neuen Gesellschaft etwas werden wollte, tat gut daran, die braunen Federn seines Kleids so weit wie möglich abzustreifen oder zu verbergen. Das nennen wir Persilschein-Mentalität. Wir sprechen vom Zeitalter der Verdrängung und der Entlastung. Und insoweit war das eine Strategie, wie sie viele, viele andere auch betrieben haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Nachkriegsgesellschaft aus den Mitgliedern der früheren Volksgemeinschaft gebildet wurde. Es war ja nicht eine andere Gesellschaft, die da zustande kam. Und sie hatte keinen radikalen Elitenaustausch, wie das etwa in der sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR gewesen ist. Natürlich hat Holzamer seine Biografie so eingerichtet und weitererzählt, wie sie ihm auch dann, ich will nicht sagen abverlangt, aber zugemessen wurde. Man hat die dunklen Punkte der Vergangenheit eher nach hinten gedrängt, hat zum Beispiel in den Worten Holzamers betont, dass man nichts getan habe, was gegen das eigene Gewissen je verstoßen habe. Und es war auch niemand da, der das nachgefragt hätte und eine Konfrontation gesucht hätte. Und noch 1983 hat man ihm die Ehrenbürgerschaft der Stadt Mainz zugesprochen und gibt sich heute erschrocken. Man hätte ja auch 1983 nachschauen können.
Ja, genau. Also man fragt sich natürlich, warum es nicht längst stärkere Untersuchungen der Art und Weise der sogenannten Entnazifizierung gegeben hat durch alliierte und westdeutsche Behörden. Damals gerade eben mit Blick auf die besondere Verantwortung der Medien. Wir haben in den letzten 2 Jahren ja auch andere Geschichtsklitterungen erfahren müssen. Der Fall Hans Abich kam ans Licht, ja. Intendant von Radio Bremen und ARD-Programmdirektor. Der hatte auch seine Aktivitäten in der NS-Zeit verschwiegen oder beschönigt. Alfred Bauer, der Gründungsdirektor der Berlinale. Und zuletzt der Fall des Sterngründers Henry Nannen. Also ist die Kontinuität der Eliten und der Aufbau der deutschen Medienlandschaft nach dem Krieg noch längst nicht genug erforscht?
Ja, das gilt in jedem Fall. Und als Historiker sind wir Anwälte der Transparenz. Und es ist sinnvoll, geboten, nützlich, hilfreich, weiter zu forschen. Aber trotzdem ist damit die Frage nicht beantwortet, warum man nicht früher stärker nachgefragt hat. Das eine ist der generationelle Abstand, der das Fragen leichter macht. Es gibt keine Machtposition mehr zu stürmen. Es ist niemand mehr da, der verschleiern möchte. Selbst der Stern spricht nicht mehr darüber, dass Henry Nannen eine reine Lichtgestalt gewesen sei. Und auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, ob früher und in welchem Maße NS-Belastete eigentlich beim Aufbau der Nachkriegsordnung, der demokratischen Nachkriegsordnung, völlig fehl am Platze waren. Gerade der Stern, auch der Spiegel, viele andere, von Walter Kiolin bis Werner Höfer, sie waren in das NS-System in gewisser Weise verstrickt, aber hat es sie daran gehindert, nach 1945 sich demokratisch zu engagieren? Das kann man, glaube ich, nur vom Einzelfall aus beurteilen. Und man könnte sogar sehr kühn eine etwas aggressive These wagen und sagen, dass gerade diejenigen, die ich als mit dem Begriff des pragmatischen Opportunisten wie Karl Holzhammer belegt habe, dass gerade die als gebrannte Kinder vielleicht sogar stärker in der Verteidigung des demokratischen Neuanfangs gewesen sein mögen als andere.
Wie könnte, wie sollte das denn systematischer aufgearbeitet werden? Jedem Medienhaus selbst überlassen?
Natürlich, Forschung entwickelt sich aus verschiedensten Anstößen heraus. Sie kann von der eigenen Institution ausgehen. Wir haben gerade ein großes Forschungsprojekt zum Bundeskanzleramt und zum Bundespresseamt etwa. Das Bundespräsidialamt und die Bundespräsidenten werden erforscht. Wir haben die sogenannte Behördenforschung. Fußballvereine wie Bayern München haben sich der Aufarbeitung gewidmet, weil es heute auch möglich ist, in gewisser Weise sogar zum guten Ton gehört, sich seiner eigenen Vergangenheit auch in einer Absicht zu vergewissern, dass man nicht auf Kontinuität und Stolz setzt, sondern auch auf Brechung und Scham. Das ist aber eine Errungenschaft unserer Vergangenheitskultur, die erst erreicht werden musste und die natürlich mit den Mitlebenden kaum zu erreichen war, sondern erst aus dem Abstand heraus sich darstellt.
Sind denn die Rechercheergebnisse, die Ihnen vom ZDF übergeben worden sind, ausreichend jetzt für eine abschließende Betrachtung dieses Falles, Karl Holzhammer? Also ist mit dem jetzigen Erkenntnisstand bei ihm alles aufgeklärt oder gibt es auch da noch weiteren Forschungsbedarf?
Das ist relativ schwer zu entscheiden, weil man es im Grunde erst im Nachhinein weiß. Mir ist deutlich, dass die Unterlagen oder die Akte des Spruchkammerverfahrens, die mir nicht vorlag, möglicherweise noch weitere Hinweise auf die Entlastungsstrategie von Karl Holzhammer geben könnte. Ich erwarte mir davon aber keinen substanziellen Gewinn. Des Weiteren wäre es möglich, noch weitere Sendungen, gibt ja hunderte, von Karl Holzhammer durchzuschauen, um die These zu stärken oder auch zu relativieren, dass er in einem ausgesprochen sachlichen Ton agiert hat und sich mit Goebbels in dieser Weise nicht vergleichen lässt. In meinem Gutachten steht allerdings auch drin, dass gerade dieser sachliche Ton, der eine gewisse Distanz zu den zumindest fanatischen Zielen des Nationalsozialismus zum Ausdruck bringt, dass gerade dieser sachliche Ton natürlich Teil des nationalsozialistischen Systems war. Es ist ja nicht so, dass die Massen alleine Hitlers Schreihälsen gefolgt sind, sondern viele hatten ihre Zweifel bewahrt, hatten etwas andere Erfahrungen und haben sich aus einer gewissen Skepsis heraus zum entschiedenen Mitmachen bekannt. Und für sie war gerade eine Stimme wie Karl Holzhammer eine Figur, die für die Verlässlichkeit, die Glaubwürdigkeit, die Legitimität des NS-Systems vielleicht in besonderer Weise stand. Es handelt sich um eine Figur, die nicht aus der NS-Bewegung gekommen ist, sondern aus dem Zentrum, aus dem katholischen Denken heraus, in einer gewissen Distanz auch am 30. Januar 1933 zur NS-Bewegung stand und sich dann im Laufe ihrer Berufskarriere immer weiter dem NS-Staat angenähert hat, um nach 1945 wieder sofort an die alte Zeit vor 1933 anzuknüpfen. Damit hat Holzimmer einen ganz durchschnittlichen Lebensweg vieler Deutscher repräsentativ durchgemacht. Und im Grunde sollte der Blick auch viel stärker auf die Gesellschaft selbst gehen, die auf diese Weise den NS-Staat am Leben gehalten hat. Und wenn wir weiterschauen, etwas enger auf die Mediengeschichte der Bundesrepublik, dann wäre es aus meiner Sicht interessant, sich diese Propagandatruppen, die Propagandakompanien vorzunehmen. Immerhin 15.000 Mann, die das journalistische Handwerk in der NS-Zeit gelernt und geschult haben, um nach 1945 dann die demokratische Presselandschaft, die Medienlandschaft der Bundesrepublik aufzubauen, auf deren Säulen wir heute noch stehen. Auch um die Frage zu stellen, wie es eigentlich gelungen ist, eine nationalsozialistisch zum Teil fanatisierte, zum Teil auch skeptische Volksgemeinschaft in eine demokratische Nachkriegsgesellschaft zu überführen und dann in die Fundamentalliberalisierung der späten 60er Jahre, die zu unserer heutigen Wertedemokratie geführt hat.
Der Historiker Martin Sabro über die neue Sicht auf den ZDF-Gründungsintendanten Karl Holzamer und was daraus folgt für die weitere Aufarbeitung der Nachkriegsgeschichte in der Bundesrepublik. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Sabro.
Gerne, Frau Bürger.
Der deutsche Film hat schon lange ein Problem. International, auch auf Festivals, ist er nahezu unsichtbar. Und auch an den hiesigen Kinokassen hat er, abgesehen vom Kinderfilm, nur mäßig Erfolg. Filmbranche und Politik sind sich einig, dass die mangelnde Attraktivität des deutschen Kinos auch was mit der Filmförderung zu tun hat. Deren Reform ist überfällig. Das weiß auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Zur Berlinale hatte sie ein neues Konzept angekündigt. Am morgigen Donnerstag veröffentlicht sie ihre Ideen nun in einem Gastbeitrag der Süddeutschen Zeitung, anschließend auf dem Deutschen Produzententag in Berlin, pünktlich zur Eröffnung der Berlinale. Statt klein-klein will die Kulturstaatsministerin einen grundlegenden Umbau der Filmförderung vornehmen. Und unser Kollege Christian Berndt hat sich in diese Materie schon lange vertieft. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, woran liegt es, dass die deutsche Filmförderung einhellig so negativ dargestellt wird?
Naja, es ist auf jeden Fall erstmal nicht unbedingt das fehlende Geld, weil darauf hat die Kulturstaatsministerin auch hingewiesen. Das sind immerhin 600 Millionen, die jährlich ausgegeben werden für die Filmförderung. Aber man ist sich halt weitgehend einig in der Branche als auch in der Politik, dass die Weichen falsch gestellt werden. Also was dabei herauskommt mit dem ganzen Geld, das ist Mittelmaß, das ist bieder, das ist weder künstlerisch noch an den Kinokassen erfolgreich, weder wirtschaftlich. Also da hat die Kulturstaatsministerin zum Beispiel ein Beispiel genannt. Wir haben ja jetzt diesen deutschen Film Im Westen nichts Neues, eine Netflix-Produktion. Der ist mit 9 Oscars nominiert. Das hat noch nie ein deutscher Film geschafft. Absoluter Rekord. Aber der hat eben nichts mit der Filmförderung zu tun in Deutschland, sondern ist von Netflix produziert, die sich halt deutsche Regisseure gesucht haben, weil sie dachten, das passt.
Mhm. Und sind Claudia Roths Eckpunkte jetzt wirklich der angekündigte große Wurf?
Also sie nennt das ja Film neu denken, aber wenn man sich das anschaut, ist es doch eher so, sie hat ja auch schon vorher angekündigt, die ganze Branche einzubinden und sie hat monatelang intensive Gespräche geführt mit allen möglichen Vertretern aus der Filmbranche und das merkt man in Eckpunkten an. Also sind viele Forderungen, die eigentlich seit Jahren schon erhoben werden. Da ist die zum Beispiel die Forderung, dass die Streamingdienste Teile ihrer Umsätze in Deutschland in deutsche Produktionen reinvestieren. Das gibt es schon in Frankreich und Italien und sogar in der Schweiz. Dann will man den Filmstandort Deutschland stärken. Also man will zum Beispiel Steueranreizmodelle, eventuell werden diskutiert mit Steuergutschriften oder das sehr interessant, das österreichische Modell. Das hat nämlich eine automatische Förderung. Das heißt, man bekommt eine Förderung nach bestimmten Kriterien, die festgelegt sind, aber die sind sehr offen und man muss sich da nicht von Redaktion reinreden lassen. Dann sind die auch nicht gedeckelt, die Förderbeiträge. Also das ist ein ziemlich gutes Konzept und wenn das hier kommt, wird sich die Branche sehr freuen, glaube ich.
Aber das Problem scheint ja auch zu sein, dass die künstlerisch ambitionierten Filme international kaum wahrgenommen werden, ebenso wenig wie die deutschen Komödien. Wie will die Kulturstaatsministerin das ändern?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt für Claudia Roth. Da hat sie gesagt, der künstlerisch besonders wertvolle Film, nennt sie das, der soll gestärkt werden. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, da soll viel mehr Geld in die Entwicklung von Filmen fließen. Das ist auch deswegen interessant, weil der Mangel an guten Stoffen eigentlich ein ganz oft geäußerter Kritikpunkt ist. Dann will sie die Risikobereitschaft, also den Mut im Film fördern, Scheitern als Chance, frei nach Christoph Schlingensief fördern. Also die Filmförderanstalt, die fördert ja bisher eher nach wirtschaftlichen Aspekten und das soll jetzt wirklich künstlerisch vorangebracht werden. Und da ist, finde ich auch sehr interessant, Nachwuchsfilm, Dokumentarfilm und künstlerischer Film, die sollen jetzt eigens gefördert werden mit eigenen Förderformen und Juries. Das heißt, es gibt schon aus der Filmwissenschaft schon lange die Forderung, man sollte künstlerischen Film und wirtschaftlichen Film trennen. Also man sagt, okay, der Film, der künstlerisch gemacht ist, der kriegt eine Förderung, ohne dass er irgendwie an der Kinokasse erfolgreich sein muss. Und das scheint hier jetzt doch versucht zu sein, das so umzusetzen.
Also das klingt nach einer Fülle von Ideen, aber auch nach einem übergeordneten Konzept. Ich weiß nicht.
Ja, tatsächlich. Also sie hat eine wirklich neue Idee, die hatte ich auch noch nicht gehört. Es soll eine neue große Förderagentur geben. Also die wird im Prinzip aus der Filmförderanstalt, die wird modifiziert, umgebaut zu dieser großen Förderagentur. Und damit will man einfach schneller, effektiver, transparenter werden, sagt Claudia Roth. Das sollen die, weil wir haben bisher in Deutschland ja diesen Förderdschungel, nennt sie das. Viele verschiedene Töpfe, Länderförderung, den berüchtigten Fördertourismus. Das führt dazu, dass wenn man in Berlin einen Film dreht, dann ist man, um die Förderung aus Bayern auch noch zu bekommen, eine Szene in Bayern dreht und mit dem ganzen Dross darüber fährt. Und das soll jetzt tatsächlich gebündelt werden. Die Agentur, die große neue Agentur, soll die zentrale Anlaufstelle für die Filmförderung sein. Und dann sollen auch aus dem Staatsministerium für Kultur, dem BKM, die Förderung für die künstlerischen Filme, die da bisher angesiedelt war, die soll da auch reinkommen. Also man will da eine Doppelung abschaffen und eine Anlaufstelle bieten.
Schafft aber eine große Superbehörde, könnte ja jetzt auch zu noch mehr Bürokratie führen.
Ja, das klingt erstmal so, aber ich denke, da könnte schon eine Chance drin liegen, weil das tatsächlich zu bündeln, also das soll auch koordiniert werden. Bisher ist das Problem bei den Förderungen, das dauert oft Jahre, bis die durchkommen, weil zum Beispiel meistens, also in der Regel ist das Geld aus einem Fördertopf reicht nicht für einen Film. Das heißt, ein Regisseur muss, eine Regisseurin muss irgendwie mehrere Töpfe anfordern und ist riesiger Bürokratieaufwand. Und dann ist manchmal der Film fertig und der Filmstoff ist schon wieder veraltet. Und hier will man zum Beispiel Mindestförderquoten einführen. Also das heißt, Filme bekommen eine Unterstützung am Anfang, ohne dass sie gleich anfangen müssen, jetzt da schon mal nach vielen Töpfen zu suchen. Und das will man mit den Ländern koordinieren. Also da ist das Ziel, dass Bund und Länder gemeinsam überlegen, Förderung verzahnen, vielleicht sogar zusammenlegen. Und dann ein wichtiger Punkt noch, die öffentlich-rechtlichen Sender. Also die will man wieder dazu kriegen, stärker in den Kinofilm zu investieren, weil da haben sie in den letzten Jahren sich sehr rausgezogen, weil sie ihre eigenen Mediatheken bestücken. Und da meint Claudia Roth, da müsste man sie wieder an ihren Auftrag erinnern. Genau.
Das. Also unterm Strich, für mich klingt das so, dass da wirklich sehr viel eingeflossen ist von dem, was von den unterschiedlichsten Seiten über die Jahre kritisiert wurde, dass sie da tatsächlich vieles bündelt. Insgesamt überzeugt sie dieser Weg?
Naja, es ist auf jeden Fall ein Versuch. Es ist ein allererster Versuch. Also die Probleme sind benannt. Es soll verschlankt werden, das wurde auch immer wieder gefordert und das soll dann im Januar 2025 verabschiedet werden und wenn man das alles wirklich angehen will, das ist echt eine Herausforderung, also da hat man wirklich viel zu tun und zum Beispiel wird die Förderung des künstlerischen Films aussehen, wird man da wirklich einen neuen, quasi anspruchsvollen Film schaffen, werden die Länder da mitmachen, wird das Fernsehen mitmachen bei diesen Plänen, also werden die Länder zum Beispiel auf ihre Alleinstellungsmerkmale bei der Förderung verzichten, das wird eine große Aufgabe, ist halt ein allererster Anfang.
Christian Berndt über Claudia Roths neue Eckpunkte für eine Reform der Filmförderung in Deutschland. Zum Auftakt der Berlinale wird sie am morgigen Donnerstag ihr Konzept in Berlin offiziell vorstellen. Besten Dank. Do you really want to fall in love? Fragen Lynn Lepid und Ruth B. heute Nacht in Fazit. Das Archäologische Nationalmuseum in Athen ist das zentrale Museum, um in die griechische Antike einzutauchen. Seit Jahrzehnten wird über die Sanierung und den Ausbau debattiert. Vor fast 150 Jahren wurde das Haus eingeweiht und seitdem viele Male erweitert. Heute wurde das Ergebnis des jüngsten Architekturwettbewerbs bekannt gegeben. Das Berliner Büro des Londoner Architekten David Chipperfield wird das Nationalmuseum nochmals erweitern. Wir erreichen den Architekturkritiker Nikolaus Bernau live in Athen. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Das Archäologische Nationalmuseum in Athen ist doch jetzt schon riesengroß. Warum muss das nochmal erweitert werden?
Naja, es hat noch einmal viel, viel größere Depots, in denen die Ausgrabungsergebnisse seit 1830 gesammelt werden. Es gibt auch vollkommen neue Ideen davon, was ein Museum heute leisten soll. Es muss viel didaktischer werden, also nicht nur die Objekte wie bisher quasi in langen Reihen von Sälen präsentieren. Da möchte man doch ein bisschen intensiver noch mit dem Publikum arbeiten können. Und es gibt vor allem eine vollkommen neue Vorstellung davon in Athen, wie dieses Museum mit der Stadt verbunden werden soll. Aber bis jetzt steht es ja in einer großen Parkanlage, sehr weit entfernt von der Hauptstraße, in einem sehr dicht bebauten Quartier da drin. Aber es ist doch im Grunde genommen ein ganz klassischer Museumstempel, der aus der Stadt herausgehoben ist. Und das will man auf jeden Fall ändern.
Was schlägt David Chipperfield konkret vor?
Ja, das zentrale Element bei der ganzen Planung ist, dass er den bis jetzt so flach zur Straße hin auslaufenden Garten vor dem Nationalmuseum regelrecht anheben will. Auf dem Dach dieser neuen Halle soll dann ein wunderbarer Garten entstehen, zumindest in den Zeichnungen. Es sind ganz berückende Zeichnungen heute gezeigt worden. Und durch diesen neuen Terrassenanbau führt dann quasi auf der Sockelebene, also auf der Ebene, bei der man von der Straße aus reinkommt, der neue Prozessionsweg hoch zu dem eigentlichen Eingang des Nationalmuseums, wobei der größte Teil des Publikums wird sich in einem neuen Innenhof verteilen und dann über das Sockelgeschoss in das eigentliche Nationalmuseum reingehen. Und das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist übrigens auch tatsächlich kompliziert, selbst in den Zeichnungen. Aber was sehr deutlich wurde in den Zeichnungen schon, dass es ein erheblicher Eingriff ist in die bisherige Wirkung des Nationalmuseums. Es wird nämlich von der Straße aus praktisch nicht mehr sichtbar sein, sondern da wird eben diese Gartenanlage sichtbar sein und die neue Eingangshalle. Und es wird eben auch eine technisch und ja museal sehr komplizierte Sache werden. Ist also gar nicht unumstritten. Deswegen hat Chipperfield auch sofort darauf bestanden, dass er möglichst viele Menschen in dieses Projekt einbinden kann.
Process is fundamental to everything. Good process brings good architecture. And therefore we invest as much time in trying to establish the basis of good process and collaboration in the larger team.
Ja, und da beschreibt er im Grunde genommen seine Erfahrungen aus dem großen Projekt für die Berliner Museumsinsel, wo ja auch das Büro David Chipperfield mit einem unglaublichen Aufwand die Prozesse der Planung neu organisiert hat, damit eben das Team möglichst breit wird und möglichst viele Leute eingebunden hat.
Und was erwartet man sich jetzt für die Gegend davon? Also das liegt ja ganz in der Nähe des Polytechnikums, der Hochschule, an der 1973 der legendäre Aufstand gegen die Militärjunta stattgefunden hat. Bis heute ein hochpolitisierter Ort. Und Sie reden jetzt von einem neuen Prozessionsweg. Also der baut ja jetzt nicht gerade Schwellenangst ab.
Nein, Schwellenamst wird da, glaube ich, nicht abgebaut. Das muss man auch ganz klar feststellen. Also schon jetzt gibt es da heftige Debatten, weil das Quartier rundherum sich ja völlig geändert hat in den letzten 50 Jahren. Es war ursprünglich mal so ein mittelständisches Wohnquartier, ist jetzt sehr stark von Einwanderern geprägt, ist auch ziemlich verarmt, ist sehr stark von Studierenden geprägt. Es gibt also alle möglichen radikalen Propagandaparolen an jeder Wand, die man irgendwie nur hingucken kann. Und dann eben da mittendrin dieser große Kunsttempel. Zweifellos, da gibt es ganz, ganz große Ängste. Und das merkt man eben auch daran. Das ist andererseits wieder, ist das offensichtlich auch ein Teil der sozialen Agenda des ganzen Projekts. Griechenland hat eine konservative oder liberal-konservative Regierung, die möchte ganz offensichtlich mit diesem Museum auch dieses Viertel, sagen wir mal, beruhigen.
Museen und Klimakrise, das ist eines Ihrer Lieblingsthemen, Nikolaus Bernau. Athen ist ja nun eine der am härtesten vom Klimawandel betroffenen Städte in Europa. In den vergangenen Sommern gab es tagelang Temperaturen über 40 Grad. Wie geht Chipperfield mit diesem Thema um, Klimawandel?
Ja, das ist ziemlich spannend. Also das zentrale Element ist zweifellos diese ganz üppige Gartenanlage, die auf der Terrasse entstehen soll. Aber es soll eben auch bautechnisch darauf eingegangen werden. Unter anderem, dass er vehement ablehnt, irgendwelche Natursteine importieren zu lassen und sei es Marmor, der ja nur in der Gegend selber eigentlich anständig ist. Aber er will vor allem einen Lehmbau machen, zwar schon die Decken aus Beton und das sollen dann natürlich auch Kühldecken sein, aber es soll eigentlich ein Lehmbau stattfinden mit sehr, sehr mächtigen und dicken Wänden und man möchte als Ziel zumindest das ganze Museum in sich energetisch stabil halten. Ob das funktionieren kann, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Das ist eben alles doch noch ein Vorprojekt.
Was weiß man denn eigentlich von Chipperfields Konkurrenten, also unter Umständen auch von griechischen Büros?
Man weiß gar nichts. Man weiß nur, es gab keine griechischen Büros, die in diesem Wettbewerb beteiligt waren. Also es waren insgesamt 10 Architekturbüros. Alles, was so in Museumswelt Rang und Namen hat, von Herzog und Dumeron über Skifodo und Didier und ja diverse andere Büros auch, bis hin eben zu Chipperfield. Aber das war ein eingeladener Wettbewerb. Es wird auch übrigens nichts mitgeteilt darüber, was das ganze Projekt kosten soll. Man sagt nur, es werden große Sponsoren dafür engagiert werden, auch die Europäische Union soll irgendwie sich mit engagieren, was bei der Bedeutung des Museums durchaus nachvollziehbar ist. Aber insofern, ja, bis jetzt hält man sich da sehr zurück, einfach deswegen, um die Stimmung beruhigt zu halten und politisch auch dadurch, dass man einen ganz berühmten Namen hat und Chipperfield ist zweifellos ein sehr berühmter Name in der Kulturwelt und in der Kunstwelt, dass man einen ganz berühmten Namen ausgewählt hat, gegen den es keine großen Proteste geben wird.
Ministerpräsident Mitsotakis hat das heute persönlich in Athen vorgestellt, dieses Projekt, mitten in seinem Wahlkampf. Wie politisch aufgeladen ist das also?
Na, auf jeden Fall sehr, sehr politisch. Also er hat sogar noch seiner Ehefrau extra gedankt und hat ihr gleichzeitig gesagt, dass es doch so erfreulich wäre, dass sie sich sehr zurückhalten würde. Also die Vorstellung war ganz klar Wahlkampf. Es wird in einigen Monaten gewählt. Und eines der zentralen Themen dabei ist durchaus auch die Kulturpolitik. Also die Kulturministerin hat eben die totale Reform des Museumswesens in Griechenland beschlossen. Die Institutionen, vor allem das Nationalmuseum in Athen, das Akropolis-Museum und das Byzantinische Museum sollen autonomer werden, wie es positiv heißt. Aus der negativen Sicht, also davor fürchten sich die Mitarbeiter regelrecht. Sie werden eben abgelöst von der Verantwortung des Ministeriums und man fürchtet quasi eine neoliberale Kommerzialisierung des Ganzen. Und dieses Gesetz wurde gerade heute gleich mit beschlossen. Das heißt, das war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Tag in der Geschichte des Nationalmuseums. Und die Kulturministerin hat dann gleich mal angekündigt, ja, am Ende der zweiten Legislaturperiode von Herrn Mitsotakis, dann soll das Museum auch eingeweiht werden. Dabei sind die Wahlen ja erst im April.
Na, da warten wir mal ab. Nikolaus Bernau live aus Athen. Dort wurde heute David Chipperfields Erweiterungsbau für das Archäologische Nationalmuseum vorgestellt. Besten Dank. Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
Der Historiker und Politologe Herfried Münkler hat den Forderungen des Philosophen Jürgen Habermas nach westlichen Initiativen für Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg widersprochen. Habermas hat in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, er fordere keinen Stopp von Waffenlieferungen, sondern sehe im Gegenteil gute Gründe dafür. Er halte es jedoch für falsch, dass daneben nicht auch versucht werde, Verhandlungen in Gang zu bringen. Münkler sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur, es werde ja verhandelt.
Ohne die Verhandlungen hätte es keinen Getreideexport durch das Schwarze Meer gegeben. Ohne Verhandlungen gäbe es keinen Gefangenenaustausch. Es ist so eine Fiktion, nicht, die in Deutschland aufgekommen ist, dass da nicht gesprochen wird. Aber sozusagen, die Verhandlungen sind nicht die Alternative zum Kämpfen, sondern beides findet gewissermaßen gleichzeitig statt. Und wenn man den Text von Habermas etwas gegen den Strich bürstet und guckt, was dann übrig bleibt und rauskommt, kann man sagen, große Ratlosigkeit. Mehr ist nicht.
Der Historiker und Politologe Herfried Münkler. Kultureinrichtungen, die Unterstützung wegen gestiegener Energiekosten brauchen, können ab sofort Hilfen des Kulturfonds Energie des Bundes beantragen. 1 Milliarde Euro stünden zur Verfügung, damit trotz höherer Preise für Gas, Fernwärme und Strom Kulturveranstaltungen möglich seien, teilte die Hamburger Kulturbehörde mit. Sie koordiniert die Bearbeitung und Bewilligung der Anträge bundesweit. Die praktische Umsetzung liegt dann bei den Ländern. Hamburg hatte den Angaben zufolge 2021 ein Portal für den pandemiebedingten Sonderfonds Kulturveranstaltungen aufgebaut. Die IT-Plattform ermögliche ein sicheres, unkompliziertes und komplett digitalisiertes Antragsverfahren auch für den jetzigen Fonds Energie, hieß es. Die kremlkritische Punkgruppe Pussy Riot hat ihren Auftritt bei den internationalen Maifestspielen in Wiesbaden abgesagt. Auf Twitter erklärte die russische Band, dass sie nicht bereit sei zu spielen, wenn auch die Sängerin Anna Netrebko auftritt. Unter diesen Umständen wolle man sich nicht an den Maifestspielen beteiligen und sage aus Solidarität mit ukrainischen Künstlern ab. Um den geplanten Auftritt der Opernsängerin Netrebko gibt es schon länger Streit. Das Land Hessen und die Landeshauptstadt Wiesbaden sprachen sich dagegen aus. Hessens Ministerpräsident Rhein will außerdem die Schirmherrschaft über die Maifestspiele ruhen lassen. Die US-Schauspielerin Raquel Welch ist tot. Welch, die vor allem in den 60er und 70er Jahren Kinoerfolge feierte, sei heute im Alter von 82 Jahren nach einer kurzen Krankheit gestorben, teilte ihr Management mit. Welch war eines der großen Sexsymbole der Filmwelt. Sie drehte mit Hollywood-Größen wie James Stewart, Frank Sinatra, John Huston und Burt Reynolds. Ihr Comedy-Talent bewies sie 1973 im Film Die drei Musketiere, für den sie den Golden Globe als beste Komödiendarstellerin erhielt.
Genau, wir bleiben beim Film. Bevor morgen Abend also die Berlinale eröffnet wird, starten auch regulär wieder neue Filme. Zwei davon kommen aus Frankreich, einem Kinoland, das unser Filmkritiker Jörg Taschmann sehr gut kennt. Bevor wir über eine ironische Hommage an die Entstehung des Horrorfilms reden, schauen wir erstmal auf den Dokumentarfilm Bigger Than Us. Darin geht's um junge AktivistInnen, die auf mehreren Kontinenten gegen die Zerstörung der Umwelt durch Plastikmüll, durch Fracking oder Bodenverkauf an große Konzerne kämpfen. Was, Jörg Taschmann, macht den Protest dieser jungen Generation so besonders?
Dass sie streckenweise schon angefangen haben im zarten Kindesalter. Also es gibt eine Protagonistin eigentlich in diesem Film, die heißt Melati Weisen aus Indonesien. Die hat als 12-Jährige schon dagegen gekämpft, dass es Plastiktüten und Plastikmüll gibt und hat das dann auch in Bali durchgesetzt. Da gibt es auch andere, die wirklich schon als Kinder angefangen haben, sich zu engagieren. Es gibt aus Brasilien einen Mann aus den Favelas in Rio, der mit 11 schon eine Zeitung gegründet hat, die herausgegeben hat, weil er sich nicht wiedererkannt in der Berichterstattung durch die Medien, weil in den Favelas einfach nur über Drogen und Gewalt, aber nie über die Gewalt der Polizei beispielsweise gesprochen wurde und weil die brasilianischen Medien da einfach ihren Job nicht gemacht hatten. Und insofern ist das eben schon ganz besonders, da jungen Leuten zuzusehen, auch jemand aus, ein syrischer Flüchtling, Mahmoud, der hat da eine Schule aufgebaut in einem riesengroßen Flüchtlingslager. Und das wiederum wird eben so eindrücklich geschildert, dass man da erstmal auch als Betrachter total beeindruckt ist von diesem Engagement, das streckenweise aus Wut heraus entstanden ist, aus Verzweiflung heraus entstanden ist, sich aber doch in etwas sehr Positives ummünzt.
Und diese Aktivistin hat das dann gemeinsam mit der Filmemacherin Flora Vasseur realisiert, die hat eine Energie, die irgendwie ansteckend sein muss.
Yet when I was trying to raise awareness on plastic, I sat down and interacted with thousands of youth. And that's when I felt it. I saw it. My generation, we are rising. We are speaking up and asking the big, hard questions. We are suing governments, inventing solutions to fight climate change, getting organized to educate and empower each other. Whatever the issue is, we are on the front lines. We are a part of something bigger than us.
Ja, das war hier diese Melati Weisen, die eben sagt, wir sind Teil einer Bewegung, die über das Persönliche hinausgeht, sondern das ist was ganz Großes, was wir suchen. Und wir wenden uns an Regierungen, wir ziehen die auch in Konflikte hinein. Auf jeden Fall sind sie eben sehr engagiert, sie kämpfen um ihre Rechte und sie versuchen sich auch gegenseitig Mut zu machen. In diesem Film geht es ja darum, dass sie in all diese unterschiedlichen Länder fährt und da eben auch auf diese Aktivistinnen und Aktivisten trifft.
Genau, das wäre meine Frage. Wie hat sie das gefilmt? Sie muss ja wahnsinnig viel unterwegs gewesen sein.
Marion Cotillard, die bekannte französische Schauspielerin, ist eine der Co-Produzentinnen des Films und hat mit Christoph Offenstein dann auch einen sehr bekannten Kameramann mit ins Boot gebracht. Dadurch ist natürlich da auch ein gewisses Know-how dabei. Und was ich ganz beeindruckend fand, ist, Offenstein filmt ganz oft Totalen. Das heißt, wir sehen irgendwie aus Drohnen zum Beispiel, wie immens groß so ein Flüchtlingslager ist oder die Favelas da in Rio. Das heißt, man bekommt auch optischen Eindruck für das, was da abgeht. Und ich habe mich ganz oft gefragt bei diesem Film, wie kann das sein, dass ich davon nie gehört habe? Man ist in Malawi und hört davon, dass es da Initiationslager für Mädchen gibt, in denen 11-jährige, 12-jährige Mädchen erstmal vergewaltigt werden. Und gegen all diese Sachen gibt es eben Aktivistinnen, die da streckenweise auch Erfolge feiern konnten, dass es das dann eben weniger gibt.
Engagiert und sehr politisch, also Bigger Than Us. Vorhin habe ich die Schlagzeile dazu gelesen, ein Dokumentarfilm gegen Fatalismus. Ebenfalls aus Frankreich kommt der neue Film von Michel Assanavicius, bekannt geworden durch seinen Oscar-gekrönten Genrefilm The Artist. Diesmal hat er sich wieder mit dem Genre-Kino befasst, und zwar mit der Entstehung des Horrorfilms. Final Cut of the Dead heißt er. Muss man dafür Fan von Horrorfilmen sein?
Na, es ist nicht die Entstehung des Horrorfilms, sondern eines Horrorfilms. Es ist sozusagen das Remake eines japanischen Films. Eine Zombie-Persiflage hat er dann eben gedreht. Das war im vorigen Jahr der Eröffnungsfilm in Cannes. Und dieses japanische Original hat mir auch persönlich gar nichts gesagt. Ich muss auch gestehen, wenn es ein Genre gibt, mit dem ich gar nichts anfangen kann, dann ist das der Horrorfilm. Und ich fand das auch überhaupt nicht witzig. Und ich habe mir die Augen gerieben, wie schlecht Schauspielerinnen oder Schauspieler wie Romain Duris oder Berenice Bejo gespielt haben. Die gestikulieren, brüllen, es wird wahnsinnig viel gekotzt. Das Blut spritzt, Äxte werden geschwungen, und eigentlich wollte ich dann nach 30 Minuten gehen, aber dann fängt plötzlich noch ein anderer Film an, dann geht es plötzlich darum, wie kam sie dazu, und in dem letzten Teil wird das dann noch so ein bisschen ironisch aufgebrochen, wenn man dann sieht, dass es Pleiten, Pech und Pannen während der Dreharbeiten gegeben hat.
Wird dann also doch noch interessant. Final Cut of the Dead von Michel Assanavicius und der Doc-Film Bigger Than Us. Zwei neue Filme aus Frankreich kommen an diesem Donnerstag in die Kinos, ganz regulär, vorgestellt von Jörg Taschmann. Danke.
Gern.
Sie hören Fazit Kultur vom Tage. In Chile wird in diesem Jahr an den 50. Todestag von Pablo Neruda erinnert. Aber der größte Dichter des Landes sorgt auch schon vor dem Jahrestag am 23. September für viel Aufsehen. Neruda war kurz nach dem Militärputsch von 1973 angeblich an Krebs gestorben. Das war die offiziell verkündete Todesursache, doch die wird seit langem bezweifelt. Seit gut 10 Jahren wird dieser Fall wissenschaftlich untersucht. Im aktuellen Gedenkjahr sollte nun endlich mit Gewissheit gesagt werden können, dass Neruda durch Einwirkung Dritter getötet worden ist. Peter B. Schumann berichtet.
Für Schriftsteller ist der Tod oft ein literarischer Begleiter. So auch für Chiles Nationaldichter Pablo Neruda, der ihm zahlreiche Verse gewidmet hat, wie Nur der Tod. Ein Auszug.
Der Tod west in den Knochen, wie reiner Laut, wie ein Gebell ohne Hund. So kommt er aus manchen Glocken, aus manchen Gräbern hervor. So schwillt er in der Feuchte an, wie eine Träne, wie der Regen.
Pablo Neruda hätte sich jedoch sehr gewundert, dass sein Ableben auch noch ein halbes Jahrhundert später Justiz und Wissenschaft bewegt und das mit den neuesten forensischen Methoden nach einer Bakterie in seinen sterblichen Überresten geforscht wird. Spekulationen über die Verwicklung von Agenten Pinochets in den Tod des Dichters 12 Tage nach dem Putsch hatte es bereits in den 1990er Jahren gegeben. Denn nach dem Ende der Diktatur hatte sein ehemaliger Chauffeur Manuel Araya verschiedene Medien über seinen Verdacht informiert, dass der prominente Kommunist nicht an Krebs in der Privatklinik Santa Maria in Santiago gestorben sei, sondern durch die Injektion eines Giftstoffes.
Neruda rief uns an und sagte, er habe geschlafen und man habe ihm eine Spritze in den Bauch verpasst. Er war bei vollem Bewusstsein. Ich befand mich damals zusammen mit seiner Frau Mathilde in Isla Negra, um ein paar Sachen für ihn zu holen. Als wir endlich bei ihm ankamen, glühte sein ganzer Körper vor Fieber und er war bereits bewusstlos. Doch wer sollte so etwas machen? Er hatte nur einen Feind, Pinochet. Und er wollte verhindern, dass Neruda rasch nach Mexiko ausgeflogen wurde, denn die mexikanische Regierung hatte ihm politisches Asyl angeboten. Und für Pinochet wäre der berühmte Neruda im Ausland zur Gefahr geworden.
Doch keiner wollte Manuel Araya damals glauben. erst 2011. Inzwischen hatte es eine Justizreform gegeben und die Nachforschungen nach Gewaltakten der Diktatur hatten Fahrt aufgenommen, stellte die Kommunistische Partei Strafantrag aufgrund von dessen Aussage. 2013 veranlasste ein Richter die Exhumierung der Leiche des Nobelpreisträgers. Ein internationales Expertenteam konnte jedoch keine eindeutigen Anzeichen einer Fremdeinwirkung finden. Bei der internationalen Spurensuche im Jahr 2017 wurde immerhin eine gefährliche Bakterie, Clostridium botulinum, in einem gut erhaltenen Backenzahn entdeckt. Und ein dritter Anlauf sollte jetzt, ein halbes Jahrhundert nach Nerudas Tod, endgültig Klarheit schaffen. Paola Plasser, die federführende Richterin.
Das ist die dritte Expertenrunde, die das Gericht einberufen hat, aufgrund von wissenschaftlichen Befunden, damit die genauen Umstände des Todes von Pablo Neruda endgültig aufgeklärt werden können. In früheren Jahren konnte bei einer ersten wissenschaftlichen Untersuchung seines Todes die mögliche Einwirkung von Dritten nicht ausgeschlossen werden. Das spätere Auffinden von Fragmenten der Bakterie führte zu einer toxikologischen Untersuchung, die die Möglichkeit einer Injektion des Poeten ergab, die seinen Tod hätte bewirken können.
Heute hat die Expertenkommission ihren umfangreichen Report der Richterin übergeben. Sie muss ihn nun prüfen und erst danach soll er veröffentlicht werden. Die Familie Nerudas kennt jedoch das Ergebnis und teilte mit, dass dieser Giftstoff tatsächlich zum Tod des Dichters geführt hat und ihm entweder eingeimpft oder anderweitig verabreicht worden ist. Pablo Neruda ist jedenfalls nicht an seinem Prostatakrebsleiden gestorben, wie es offiziell immer hieß. Das Pinochet-Regime hat den berühmtesten Schriftsteller des Landes und erklärten Erzfeind des Diktators vielmehr ermordet.
Nur wer Pablo Neruda vor 50 Jahren vergiftet hat, das werden wir vermutlich nicht mehr erfahren. Für Fazit berichtete Peter B. Schumann. Und jetzt folgen wir Arno Orzesek durch die gedruckten Feuilletons vom Donnerstag.
Die linke Wochenzeitung Der Freitag nimmt eine kleine Anfrage der rechten AfD zum Anlass, eine ganze Seite über Regierungsschminke zu berichten. Im Mittelpunkt Außenministerin Annalena Baerbock. Ob sie in Indien barfuß läuft, in der Ukraine die schusssichere Weste überzieht, Entsetzen kundtut oder Solidarität mit Opfern von Tyrannen jedweder Art äußert, es könnte sich jeweils auch um ein Fotoshooting für eine Frauenzeitschrift handeln. Aber von nix kommt nix. 136.552,50 € flossen im vergangenen Jahr ins offiziell außenamtliche Schminken, Pudern und Stylen. Damit hält Baerbock den Rekord, obwohl ihr Vorgänger... Wer war es noch gleich? Ach ja, Heiko sehe ich nicht großartig aus Maß, SPD, ebenfalls sechsstellige Summen verbrauchte. Einige Zahlen, die Der Freitag nennt, machen uns wirklich baff. Oder wussten Sie, dass Robert Habeck für einen Vierjahresvertrag mit einem Fotografen 400.000 € Steuergeld verausgabt? Bestsellerautor Frank Schätzing könnte solche Summen wohl aus eigener Tasche zahlen. Aber nicht darum geht es in dem Interview in der Wochenzeitung Die Zeit, sondern um die Verfilmung von Schätzings Sci-Fi-Thriller Der Schwarm, in dem eine maritime Intelligenz die Menschheit bedroht. Die achteilige Fernsehserie, teuerste deutsche TV-Produktion aller Zeiten, feiert auf der Berlinale Premiere und läuft danach im ZDF. Schätzing war zunächst an der Produktion beteiligt, zog sich nach Zwistigkeiten aber zurück und nun stört ihn an der Serie, dass sie unter ihren Möglichkeiten bleibt. Manches ist kinoreif, anderes rühr- und redseliges Beziehungskisten-TV. Es pilchert mehr, als es schwärmt. Gute Schauspielerie, aber unterfordert. Die globale Dimension der Bedrohung wird nicht spürbar. Man hätte dem Narrativ des Romans mehr vertrauen sollen, der Maximaleskalation des Themas. Das Zeitinterview mit Schätzing ist in der Süddeutschen Zeitung bereits Gegenstand eines Artikels von Gerhard Matzig und Claudia Tischki, die auch schon Filmausschnitte kennen. So viel wird man verraten dürfen. Innerhalb der ersten 10 Minuten wird eine Protagonistin am Telefon sagen, da passiert was Schlimmes, ich muss weg, scheiße. Spätestens da hätte Schätzing recht, wenn er in seinem Abrechnungsinterview in der Zeit die unfreiwillig komischen Auswirkungen der Tatortprägung in Deutschland analysiert. Punkt 7:45 gibt's Tote. Ermittler treten an, um 21:45 ist die Ordnung wiederhergestellt. Womit er nahelegt, dass das ZDF aus seinem weltumspannenden 7-Weltmeeres-Thriller leider einen Sonntagskrimi für die heimische Badewanne gemacht haben könnte. Unterdessen geht die Zeit auf den SZ-Artikel von diesem Mittwoch ein, in dem Jürgen Habermas gefordert hat, bei der Unterstützung der Ukraine um der Opfer willen auf Verhältnismäßigkeit zu achten. Den Zeitautor Peter Neumann überzeugt das nicht. Eben jene Suche nach erträglichen Kompromissen, die Habermas fordert, läuft Gefahr, in der Zukunft noch ganz andere Dämonen heraufzubeschwören, die den Krieg mit anderen Mitteln und an anderen Orten fortführen. Und gerade weil das ungewiss bleibt, lässt sich von Verhältnismäßigkeit nur um den Preis sprechen, über das Schicksal und die Würde auch zukünftiger Ukrainer hinwegzugehen. Pro Habermas äußert sich dagegen Gregor Dotzhauer im Berliner Tagesspiegel. Habermas artikuliert sehr viel klarer als die naiven Friedenstauben von links und rechts, dass die bellizistische Option allein auf Dauer nicht tragen wird. Man könnte ihm höchstens vorhalten, dass er gegenüber dem Rationalen wieder einmal das Agonale unterschätzt. Extrem agonal, also kämpferisch, zeigt sich wiederum die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz in der Zeit. Ich wünsche mir einen totalen und vernichtenden Sieg für die Ukraine. Denn unter Putin wird Russland nicht verhandeln. Ich wünsche mir einen totalen und vernichtenden Sieg für die Ukraine, weil die Russen täglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit verüben, die nicht ungesühnt bleiben dürfen. Nicht zuletzt wünsche ich mir, dass Russland vernichtend geschlagen wird, weil Putin die ideellen Werte Europas bedroht. So viele Meinungen, so viele Forderungen, so viele klare Ansagen. Und doch stellt sich an jedem neuen Tag die alte Frage, die der Tageszeitung Die Welt als Überschrift dient. Was machen wir jetzt?
Arno Urzesek mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.